Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Moin. Zurück im Alltag. Die Punktelieferanten melden sich zurück und Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar. Die Bundesliga kehrt in dieser Woche zurück. Endlich, möchte ich sagen. Die Lions-Zeit oder die Wartezeit hat ein Ende. Ich kann es kaum erwarten, dass der Ball in der Fußball-Bundesliga wieder rollt. Die letzten Tage waren wirklich richtig stressig für mich. Die entspannte Weihnachtszeit ist längst verflogen. Aber dazu gleich mehr. Melo, ich glaube oder ich bin mir sicher, dir geht's ähnlich. In der Creator Liga geht's drunter und drüber und am Ende stehen wir beiden Trottel da und haben keine Spieler. Wie geht's dir?
Heute, sage ich dir. Das ist mein neues Lieblingswort hier zu Beginn des Jahres, ehrlich. Erstmal herzlichen Dank für die tolle Einleitung, lieber Simon. Leidenszeit ist ein gutes Stichwort. Danke für die Einleitung, denn so viel reden kann ich in dieser Episode jetzt hoffentlich. Geht's? Ich weiß es nicht. Mir wurde nämlich ein weißer Zahn gezogen vor ein paar Tagen. Ja, der erste. Und dementsprechend habe ich es etwas leicht auf die Schulter genommen hier, diesen ganzen Spaß. Aber Ibuprofen regelt. Ja. Ibuprofen ist ein gutes Stichwort. Das sollte eigentlich auch regeln, ja, weil so schmerzverzerrte Gesichter, ja, die ich hier in den letzten Tagen ja, hier in diesem Bildschirm meines Handys gezeigt habe, das ist ja Hanebüchen, was da in dieser Creator Liga abgeht, ne? Du hast gerade schon richtig gesagt, ey, was da abgeht an Transferaktivitäten, was da für Preise im Moment gezahlt werden. Da merkt man, dass alle langsam nervös werden. Ja, es sind noch ein paar Tage bis zum Start am Freitag mit dem Knaller. Ja, die Dortmunder schön zu Hause gegen Leverkusen, Flutlichtspiel, sprechen wir gleich drüber. Aber was da jetzt abgeht, ey, das ist ja irre. Wenn ich nur mal eben ein Beispiel nennen darf, Samaseko für knapp 6 Millionen ja, über die Ladentheke gegangen. Da war es denn da los, ey? Der kostet 2,5 Millionen oder 2,6 Millionen. Ja, und das ist kennst du solche Preise? Also aus dem letzten Jahr oder so? Was passiert da? Ist der Transfermarkt futsch? Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da noch ganz entspannt. Ich gehe gleich mal durch mein Team durch. Also ich bin da eigentlich recht zufrieden mit. Aber was da jetzt momentan bei den Mitmanagern los ist, also kann ich gar nicht nachvollziehen.
Ja, das ist halt einfach der Zeit geschuldet oder der nicht vorhandenen Zeit geschuldet.
Ja.
Die Winterpause ist extrem kurz. Wir haben um Weihnachten herum angefangen, die Creator-Liga zurückzusetzen. Und bis auf 3 Spieler müssen wir uns ja jetzt alle irgendwie noch ein Team zusammenstellen. Und am Freitag geht's halt schon los. Und ich glaube, dass viele einfach richtig unruhig sind und nervös sind, da nicht rechtzeitig 11 Spieler zusammenzukriegen. Und von daher wird halt irgendwie alles krass overpaid, was Startelf-Aussichten hat. Und Samaseko ist halt unter dem neuen Trainer bei Hoffenheim Stammspieler. Und punktet extrem beschissen, wenn ich das so sagen darf. Aber das interessiert halt die Manager da draußen nicht. Hauptsache irgendeinen, der spielt. Kann ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen. Ich denke mir halt, okay, ich sehe es halt einfach nicht ein, für 40 Punkte 6 Millionen auszugeben. Fast 3 Millionen Overpay. Und der holt mir dann gegen Wolfsburg 40 Punkte. Und danach in der englischen Woche geht's gegen den FC Bayern, da holt er mir minus 40. Also weiß ich nicht, warum die da so am Rad drehen. Und bei mir ist es halt irgendwie eine Prinzipsache. Ich sehe es halt einfach nicht ein, für solche Spieler so hohe Overpays zu zahlen. Und am Ende kriege ich halt keine Spieler. Aber die Rückrunde, so will ich sie mal nennen, die hat 19 Spiele. Und wenn ich jetzt am ersten Wochenende nicht krass performe, dann so what? Dann habe ich immerhin noch richtig Kohle auf dem Konto und kann dann ganz in Ruhe ab nächster Woche alles für Marktwert snacken, was da kommt.
Original mein Reden. Ohne Witz. Genau so gehe ich nämlich gerade vor. Wenn du jetzt siehst, Gregoritsch ist gerade über den Markt gegangen vor ein paar Minuten, ne? Alter, 11 Millionen, ey, das sind 4 Millionen Overpay, ja, die da bezahlt worden sind.
Klar, der spielt jetzt gegen Kiel. Ein sehr schmackhaftes Matchup. Den wollte ich auch haben, so ehrlich kann ich sein. Aber 4 Millionen Overpay, nur damit ich ihn jetzt gegen Kiel irgendwie aufstelle und danach geht's in Frankfurt zur Sache.
Ja,
dann Stuttgart, dann Bayern. Also du hast halt jetzt Dean Gregoritsch für 4 Millionen Overpaints Team geholt für ein Spiel. So, und danach kannst du den wieder mit Verlust verkaufen, weil dann kommen drei echte Brocken, wo er wahrscheinlich eher weniger punkten wird. Weiß ich nicht. Also ist irgendwie nicht so meine Herangehensweise bei Transfers, bin ich ehrlich. Auch wenn die Zeit knapp ist, sehe ich das einfach nicht ein.
Genau. Die Herangehensweise teile ich zu 100%. Und so viel ist noch gar nicht passiert auf dem Markt. Also bei mir jetzt, ne, wenn ich nochmal hier in mein Team gerade schaue, also was ist erwähnenswert? Das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, ich habe mir Lee ins Mittelfeld geholt als stabilen Punkter, der neben Kimmich da jetzt Vollgas gibt. Heulund habe ich mir nach der letzten Episode dann als Perspektivspieler dazu geholt, als ich sag mal, Lückenfüller. Im Trading habe ich mir Cvancara geholt, der steigt fleißig, ja, macht im Moment, glaube ich, irgendwie 230.000, 250.000 pro Tag. Idealerweise passt perfekt für einen, jetzt schon über dem Marktwert, über dem Kaufpreis schon drüber. Und den ziehe ich jetzt mal mit so bis zum Wochenende. Ja, und von mir aus kann er auch als Lückenfüller erstmal drin bleiben. Vielleicht passiert ja irgendein Unfall und er spielt. Genau, was habe ich noch? Bauer, Augsburg, ne, habe ich mir noch geholt, auch als Trading-Objekt. Ja, auch wenn mir jetzt nicht so viel, ich glaube, bei 7-mal Startelf und 10 von 15 Einsätzen sind ein paar Minuten mal drin, aber steigt auch fleißig über 200.000 pro Tag. Also alles ganz entspannt. Die hole ich mir alle so für 400 bis 600 bis 800.000 über Marktwert. Und das sind für mich jetzt erstmal so die Park- und Trading-Objekte. Und dann schaue ich mal und harre der Dinge, die da kommen. Hauke Wahl, da bin ich sehr stolz drauf. Den habe ich mir sehr, sehr günstig wegschnappen können. Der wird definitiv spielen. 15 Einsätze, 15 mal Startelf. Da habe ich gar keine Bauchschmerzen und ist jetzt sogar schon, ja, steigt fleißig, ist jetzt sogar schon 300.000 über dem Kaufpreis. Also auch da, ja, muss ich so die negativen Einflüsse aus der Hinrunde jetzt quasi durch solche Trades wieder gut machen. Ist mir auch sehr gut gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Achso, Onyeka sehe ich gerade, habe ich auch noch. Aber den habe ich noch nicht aufgestellt. Auch schon 200.000 über dem Kaufpreis. Steigt noch ein bisschen, verkaufe ich jetzt am Ende der Woche mit einem Gewinn von 1 Million. Passt tipptopp. Bin ich wunschlos glücklich. Vielleicht noch ein Torwart, den ich brauche. Dann habe ich meine 11 Spieler zusammen.
Ja, das hört sich schon ganz gut an. Also ich habe da ein paar mehr Probleme.
Und ich habe noch dick Kohle, ne, auf dem Konto.
Geld ist bei mir auch überhaupt nicht das Problem. Ich bekomme ja so gut wie keine Spieler. Also das habe ich auch noch en masse und konnte mir zu Beginn...
Cevace kommt doch jetzt auf den Markt. Nee, kannst du das snacken.
Ja, hurra.
Mit 4 Millionen Overpay.
Ja, aber wirklich, ey. Also davon kannst du ausgehen, dass der für 10 Millionen oder so weggeht. Nee, da bin ich raus. Nee, ich konnte mir kurz nach dem Reset, habe ich mir direkt Radetzky als meinen Stammkeeper ins Team geholt. Ich dachte mir, Leverkusen wird eine bessere Rückrunde spielen als in der Hinrunde, beziehungsweise eine Rückrunde mit weniger Gegentoren, spekuliere ich zumindest drauf. Ich glaube, da kann er mir so gemessen an seinem Marktwert echt ganz gut auch Punkte reinholen. Dann habe ich in der Verteidigung Tom Rothe, auf den ich stolz bin, dass ich den gekriegt habe. Da habe ich auch, glaube ich, 3 Millionen overpaid, weil irgendwann musst du das ja mal für 1-2 Spieler mitgehen, damit du halt überhaupt was kriegst. Und bei Rothe und Union setze ich jetzt so ein bisschen auf den Trainereffekt, dass er dann hoffentlich auch auf der linken Schiene gesetzt sein wird. Dann habe ich mir als Trading-Objekt Franz Kretzig ins Team geholt. Mhm. Damals ja noch bei Stuttgart, dann wurde die Leihe abgebrochen und jetzt spielt er ja in Heidenheim. Und seitdem der Transfer nach Heidenheim bekannt wurde, steigt er irgendwie fast 400.000 am Tag. Also mit dem kann ich richtig Geld scheffeln, aber ich glaube, den lasse ich jetzt so erstmal im Team, weil ich glaube, der hat gute Chancen, da auch relativ schnell auf der linken Seite Stammspieler zu werden. Und in der Mitte habe ich jetzt Akpoguma, der aber auch nicht sicher startet. Und wenn er startet, spielt er gegen Wolfsburg, weiß ich nicht. Im Mittelfeld habe ich Rex Bejay von Augsburg geholt. Der wird auf jeden Fall spielen, punktet jetzt nicht überragend. Kickbase
Gott.
Ja, aber Augsburg hat jetzt, also den habe ich ja auch so mit so ein bisschen Weitsicht geholt, weil Augsburg jetzt die nächsten 3, 4, 5 Spiele halbwegs machbare Gegner hat. Und dann ist das auch so einer, den ich dann auch erstmal im Team lassen kann. Dann habe ich Leonard Maloney von Heidenheim im Team als Trading-Objekt, der aber jetzt auch wohl von einem Wechsel innerhalb der Bundesliga steht, weil er bei Heidenheim in Ungnade gefallen ist und aussortiert wurde. Also da werde ich mir jetzt das auch mal in Ruhe anschauen, ob er in der Bundesliga bleibt oder ins Ausland wechselt. Beides scheint möglich zu sein aktuell. Und dann habe ich noch Ivisic von Kiel. Ey! Schön mit einem Pflaster noch angeschlagen.
Schön, aber wunderbar.
Zumindest mal ein Starter. Ja, und im auf der Bank habe ich noch Berisha, der auch innerhalb der Bundesliga wahrscheinlich wechseln wird. Da warte ich jetzt irgendwie noch ab, wo es denn für ihn hingeht. Den habe ich halt so perspektivisch als Trading-Objekt geholt, in der Hoffnung, dass ich den auch mal bringen kann bei seinem neuen Verein.
Ja, und steigt doch ganz gut im Moment.
Genau, er steigt echt ganz gut. Ja, und im Sturm habe ich ja Boniface mit reingenommen in den Reset. Und der ist jetzt angeschlagen und wird wohl gegen Dortmund am Freitag nicht zum Einsatz kommen können. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Spieler im Team, der nicht spielen wird und brauche auch noch irgendwie ein bisschen was an Füllmaterial. Mal gucken. Ich habe jetzt gerade gesehen, auf dem Transfermarkt ist noch ein bisschen was. Ich muss jetzt einfach irgendwie gucken, halte ich an meinen Prinzipien fest und gehe die Overpace nicht mit? Oder ich möchte noch 2-3 interessante Spiele aufstellen können am Wochenende, dann muss ich aber auch ordentlich overpayen. Ja. Ihr werdet alle erfahren, wie ich mich entschieden habe und du zuerst, Melo, wenn du siehst bei den Aktivitäten, ob ich Spieler gekauft habe oder nicht.
Oder wieder räudige Kommentare dann irgendwie wieder abgibst.
Das macht mich wirklich fertig.
Ja. In meiner privaten Liga läuft in 21 Minuten Tell ab. Den würde ich mir gerne nochmal gönnen. 4,3 Millionen, was meinst du?
Ja, jetzt wurde ja bekannt vor ein paar Tagen, dass Tell den FC Bayern im Winter nicht verlassen wird.
Genau.
Und das heißt, ja, Finger weg, oder? Es lohnt sich nicht, weil er wird, glaube ich, beim FC Bayern auch nicht unbedingt mehr Spielzeit jetzt in der Rückrunde bekommen als in der Hinrunde.
Definitiv also, warum? Nicht. Ja. Deswegen frage ich dich, ne? Was würdest du jetzt machen? Gehst du trotzdem das Risiko ein? Ist es eine Finte? Und die wollen einfach nur nochmal Richtung Laie so ein bisschen noch verhandeln oder so? Weiß ich nicht, aber
ich meine,
scheint ja eigentlich sehr.
Das kann ja immer schnell gehen, ne? Also dann öffnet sich vielleicht am Ende des Transferfensters, am Deadline Day, öffnet sich dann doch noch eine Tür und der FC Bayern fühlt sich gut aufgestellt, alle Spieler sind fit und sie sagen, hey komm, es wird seiner Entwicklung gut tun. Der Verein, der ihn nimmt, der zahlt große Teile des Gehalts oder so, was auch immer. Dann kann da nochmal was passieren. Also ich möchte es jetzt trotz der Aussage nicht gänzlich ausschließen, dass es vielleicht doch noch zu einem Leihgeschäft kommt.
Ja.
Weil dafür ist das Fußballgeschäft zu schnelllebig und da kann sich von heute auf morgen alles grundlegend ändern. Aber ja, ich weiß nicht, also gut, du kannst probieren, ihn vielleicht für Marktwert einzupacken. Aber ob der sich jetzt so riesig lohnt, weiß ich nicht. Also bis er dann vielleicht einen Leihverein gefunden hat und doch noch wechselt, ist er ja auch nochmal um 1-2 Millionen gesunken. Weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst das Geld schon, auch wenn es nur 4,5 Millionen oder 4,8 Millionen sind, kannst du schon auch besser investieren, glaube ich.
Ja, ja, genau. Passt. Sehr schön. Ja, lass mal schauen, wer hier in was investiert hat. Nach meinem Hot-Take letzte Woche. Ja, ich wiederhole gerne nochmal meinen Hot-Take gleich. Ich würde nämlich jetzt auf Folgendes hinaus. Wir haben uns ein neues Format haben wir uns hier jetzt in den Podcast geholt. Naja, Format ist es halt nicht, ne? Es ist nochmal eine Ergänzung. Und zwar wollen wir jetzt näher an euch ranrücken. Und wir machen jetzt quasi noch eine kleine Meinungskategorie raus. Deine Meinung, eure Meinung zu bestimmten Themen, die wir in der Episode entweder hier rausknallen, diskutieren und dann in der Folgeepisode euch da einfach auch mit einbinden wollen. Wir stellen euch Fragen im Laufe der Episode oder wir stellen halt auch Text auf und dann seid ihr herzlichst dazu eingeladen. Per Sprachmemo dir, Simon, mir, Melo oder Punktelieferanten.podcast auf Instagram, auf allen sozialen Kanälen oder auch hier irgendwie, was weiß ich, per Direct Message, uns eure Sprachmemos zuzuschicken und eure Meinung dazu, euren Senf dazu geben. Und die lustigsten, die kontroversesten, die würden wir dann hier auch in den Podcast bringen. Und das Ding ist sowas von durch die Decke gegangen. Ich schwör's, ich hatte bestimmt locker 25, 26, knapp unter 30 Nachrichten mit Sprachmemos, ja. Und drei ganz lustige, teilweise sehr kontroverse, habe ich mir jetzt mal rausgesucht und die hören wir uns mal an. Was sagt die Community zu meinem Hot Take? Openda wird durch die, Reaktivierung, durch die Rückkehr von Xavi Simons, ja, oder auch Xaver Schlager, ja, genauso wie David Raum, der wird von mindestens einem dieser dreien sowas von profitieren, dass er seinen aktuellen Punkteschnitt von knapp über 100, 105, glaube ich, auf 140 Minimum hochschraubt. Wir hören mal rein, Simon.
Meinungspunkte.
Ich bin nicht ganz so optimistisch, was jetzt die Rückrunde von Leipzig angeht, auch mit der Rückkehr von Raum, Schlager und Simons. Man muss ja berücksichtigen, dass Simmons und Raum auch am Anfang der Hinrunde schon im Team waren und dass es da auch schon gerade offensiv nicht wirklich funktioniert hat. Was bei Leipzig gut funktioniert hat am Anfang der Saison, war die Verteidigung. Und die hat jetzt aber zum Ende der Rückrunde ziemlich gelitten. Ich weiß nicht, ob ein Raum, der jetzt aus einer Verletzung zurückkommt, und ein Simmons, der aus der Verletzung zurückkommt, so einen riesen Impact haben werden und jetzt auf einmal sofort wieder zünden werden. Ich bin da eher pessimistisch, was das Ganze angeht.
Wenn Medo und Simon eine Sprachmemo wollen, dann lasse ich mich natürlich nicht zweimal binden. Medo, ich bin ganz bei dir. Openda wird in der Rückrunde auf jeden Fall explodieren. Nicht nur er, sondern auch Šeško. David Rom und Xavi Simons werden dafür sorgen, dass die beiden auf jeden Fall solide, konstant ihre Bomben bauen. Und dementsprechend bin ich da ganz bei dir. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch ein frohes neues Jahr. Macht weiter so mit eurem geilen Podcast. Macht immer wieder Spaß. Und ja, wir hören uns.
Freunde, ich liebe eure Expertise, aber Openda 150er Schnitt, niemals im Leben, niemals. Wenn das passiert, komme ich vorbei, dann gibt's eine Kiste Bier auf meinen Nacken.
Ja, siehst du? So hört sich das an, wenn die Community jetzt mit uns diskutiert. Sowohl als auch. Was hältst du davon?
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einsendungen. Finde ich überragend. Macht wirklich Spaß, dass man sich so mit der Community vernetzen kann, dass man dann auch so im Austausch ist und wir das natürlich auch mit in den Podcast einbauen können, sodass das dann auch nochmal mehr an die breite Masse geht und wir darüber diskutieren können. Also so wie die Memos das ja auch vermuten lassen, bin ich auch so ein bisschen... Ja, zwiegespalten nenne ich es einfach mal. Auf der einen Seite sage ich schon, dass er punktetechnisch definitiv von den Rückkehrern profitieren wird. Das ist einfach ja eine hohe Qualität, die da jetzt auch wieder zum Einsatz kommen kann, die um Openda drumherum spielt. Allen voran natürlich Xavi Simons, die ihn einfach besser machen müssen, in meinen Augen. Also die Steckpässe, die Kombination mit Xavi Simons, die werden automatisch zu mehr Punkten bei Openda als auch bei Šeško führen. Aber ich tue mich ein bisschen schwer damit, wirklich daran zu glauben, dass er von 105, 107, bei denen er, glaube ich, aktuell steht, auf 140 Minimum hochkommt. Also so krass sehe ich seine Punkteentwicklung nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber dass sie besser wird, das möchte ich, oder davon gehe ich stark aus. Aber ich würde mich wahrscheinlich so auf eine 125, 130 einpendeln. Mhm.
Ich freue mich schon auf die Kiste Bier von dem Kollegen da.
Ja, okay, du bist weiterhin optimistisch, ja.
Ja, ich bleib dabei. Klar, ist halt ein Hot Take, ja, und dafür bin ich auch bekannt. Und irgendwie habe ich irgendwas im Gefühl. Mal sehen. Ich werde wahrscheinlich Anfang Februar dann auch schon wieder eines Besseren belehrt. Mal sehen. Aber gut, ja. Er bringt ja die Kiste persönlich vorbei, also von daher freue ich mich da schon drauf.
Genau, mit der Veröffentlichung dieser Episode heute am Mittwoch ist ein weiteres Zitat aus einer der letzten Episoden online gegangen. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken bei punktelieferanten.podcast. Da habe ich nämlich ein Zitat von mir selber hochgeladen und zur Diskussion freigegeben. Auch da würden wir uns sehr wünschen, wenn dazu Stellung genommen wird und die uns da auch wieder Sprachmemos zuschickt, die wir dann hier in den Podcast einbauen und diskutieren können. Also einfach frei Schnauze, eure Takes, eure Meinung dazu abgeben, würde uns auf jeden Fall sehr, sehr interessieren.
Es geht Hau mal raus, worum geht's?
Ja, genau. Es geht um Upamecano und Kim. Denn die haben wirklich jetzt in der Hinrunde richtig gut gespielt und sehr hohe Punkteschnitte hingelegt. Ich glaube, Upamecano liegt bei knapp 160 im Schnitt. Mhm. Und ich glaubt da nicht so ganz dran, dass beide, allen voran aber Upamecano, die Punkteschnitte in der Rückrunde so bestätigen können und beibehalten können. Und ich sage, dass beide auf jeden Fall droppen werden. Sie werden jetzt nicht droppen, dass man davon spricht, dass sie total enttäuschen oder unbrauchbar werden in Kickbase. Auf keinen Fall. Dafür sind sie zu gut und spielen beim aktuell besten Team der Liga. Aber im Vergleich zur Hinrunde glaube ich schon, dass sie so um 20 bis 30 Punkte vielleicht sogar im schlimmsten Fall droppen können, also sich dann so bei einer 120 einpendeln.
Ein lauwarmer Take.
Ja, lauwarm. Ja, ja, das ist nicht allzu kontrovers, aber so, das ist halt auch vielleicht so ein bisschen, dient auch dazu, Upamecano und Kim-Besitzern oder die es noch werden wollen, so ein bisschen auch die Augen zu öffnen oder meine Einschätzung mitzugeben. Seid vielleicht auch, was Overpace angeht, ein bisschen vorsichtig. Die 160, die da stehen, die können täuschen.
Ja. In dem Kontext, wer dann auch Lust hat, gerne auch Sprachmemos hinsichtlich eurer Meinung zur Personalie Stanisic mal ranbringen. Ich habe unglaublich viele Nachrichten bekommen in den letzten Tagen. Hey, was? Wie seht ihr die Personalie Stanisic? Es gab auch viele Kommentare bei Spotify. Ne? Wie sieht es jetzt aus mit Stanisic? Könnt ihr da nicht noch ein paar Worte zu erzählen? Da bin ich mal gespannt, wie die Community das Thema jetzt sieht. Vielleicht auch als Upa-Ersatz schon mal, ja, jetzt am Wochenende. Muss man mal gucken. Im Moment steht, glaube ich, Daya drin, ne? Als Alternative dazu. Vielleicht zwei Worte zu Stanisic. Was rechnest du ihm zu vielleicht im Laufe der Rückrunde?
Also ich glaube, wenn er sich wieder richtig rankämpft und fit bleibt, dann wird das ein sehr, sehr interessanter Spieler für den FC Bayern und auch für Kickbase. Dafür hat er in der letzten Saison genug gezeigt, dass auch Kompanie ihn auf jeden Fall einbauen wird, wenn er gebraucht wird. Ist ja auch flexibel einsetzbar. Also ich sehe ihn sowohl auf der Rechtsverteidigerposition als auch in der Innenverteidigung, wenn da Not am Mann ist oder mal rotiert werden muss, einer gesperrt ist, was auch immer. Aber ich glaube, dass er primär auf der Rechtsverteidigerposition zum Einsatz kommen wird, weil das ist ja auch so eine vakante Position beim FC Bayern. Man hat da Sascha Boey, der ständig verletzt ist, der dann gefühlt nach ein, zwei Spielen, die er dann mal wieder fit ist, wieder ausfällt. Und dann hast du Conny Leimer, der sehr, sehr gut macht, aber natürlich kein gelernter Rechtsverteidiger ist. Und Guerrero als Notlösung, als Linksfuß auf der Rechtsverteidigerposition, ja, das kannst du mal machen gegen, weiß ich nicht, Bochum, Augsburg und Heidenheim, aber in den Champions-League-Spielen reicht das dann von der Qualität her auch nicht mehr. Mhm. Von daher, glaube ich, hat er die besten Karten da, wenn er wirklich fit ist, wenn er in Flow kommt, den Rhythmus hat, das ganze Spielsystem adaptiert hat, Mitte der Hinrunde auf jeden Fall auch Stammkraft hinten rechts zu werden.
Ja, hilft mir jetzt nur nichts für eine Halbserie. Ne? Also wenn du jetzt nochmal einen Sprint hinlegen willst, wäre es jetzt perspektivisch vielleicht einer. Ja, aber ich glaube, wenn er sich jetzt in der Rückrunde ganz gut etabliert, ist das ein ganz, 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 ganz heißes Eisen dann für die neue Saison. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass er einem noch Punkte bringen kann. In der Rückrunde, klar. Ja, ja. Aber wenn man ihn sich jetzt ins Team holt, muss man auf jeden Fall ein bisschen Geduld auch mitbringen, weil das, der wird jetzt nicht von heute auf morgen da Bäume ausreißen und punkten wie ein Kimmich oder so. Sondern der muss ja auch erstmal jetzt wieder Spielpraxis sammeln und das braucht halt einfach ein paar Wochen.
Mhm. Sehr schön. Gut. Ich brauchte auch ein paar Wochen, bis ich mal realisiert habe, hey, die Challenge, Alter, die hast du aber richtig rasiert. Mal ganz davon abgesehen, dass Melo Fünfter geworden ist in der eigenen Punktelieferanten-Challenge. Viele Grüße von ganz oben, Simon. Ich weiß nicht, wie du abgeschnitten hast, aber das wirst du mir gleich sicherlich sagen. Gibt es vielleicht jetzt nochmal eine Honorable Mention an unseren Spieltagssieger des vergangenen Spieltags, der nämlich Erster geworden ist, der Tore. Der spricht auch gleich das Outro. Und ich schwör's euch, eine so sympathische Sprachnachricht haben wir gefühlt, glaube ich, noch nie bekommen, ne? Und festhalten, Leute, das ist der jüngste Kickbase-Manager, den ich je in meinem Leben bisher kennenlernen durfte. Tore, an dieser Stelle herzliche Grüße von Simon und von mir. Ja, das machst du richtig gut. Der Junge ist 13 Jahre alt. Leute, hört euch das gleich ganz am Ende mal an. Das ist der Hammer, dieser Typ.
Ja, richtig warme Worte hat er gewählt. Also da ist mein Herz aufgegangen. Danke dafür, Tore. Richtig, richtig cool. Und wir drücken dir natürlich weiterhin ganz fest die Daumen, dass du im Kickbase abräumen wirst und auch deine Liga oder deine Ligen gewinnst. Und wir würden uns auch freuen, wenn du weiterhin an unserer Challenge teilnimmst. Und wer weiß, vielleicht stehst du ja am Ende der Saison auch ganz oben.
So wie ich.
So wie du, Melo. Ey, Platz 5, was war da los? Über 2000 Punkte, Respekt. Ja. Ich habe nicht mal die 1600 geknackt, also da kannst du dir dann denken.
Blindes Huhn.
Mit 2000 auf Platz 5 bist, dann bin ich mit 1600 irgendwo im Niemandsland. In den Tiefen des Sumpfes bin ich da versunken.
Ich muss mal eben gucken, habe ich dich jetzt dadurch jetzt auch überholt, was den Gesamt Schnitt angeht. Lass mal eben ganz kurz gucken hier. So, wo bin ich denn? Oh ja, Top 10 bin ich mittlerweile. Ist das denn die Möglichkeit? 8.791, ich hab dich überholt. Ist dann mal ja, ein, so eine 2000er-Bombe und dann direkt Top 10 Gesamtranking.
Du hast da diese Saison einfach echt ein richtig gutes Händchen. Du stellst da Woche für Woche die richtigen Spiele auf. Ich weiß auch nicht,
ja, aber das liegt einfach, ja, das liegt einfach an der Thematik, wenn du im Ligabetrieb, ja, kein Land mehr siehst, dann konzentrierst du dich halt auf die Challenges. Dann ist das jetzt halt diese Saison mal für mich ein kleineres Nebenprojekt. Ja, so ein bisschen challenge-mäßig was zu machen. Ne? Und Top 10 hört sich doch jetzt erstmal ganz gut an in der eigenen Challenge. Und da sind wir ja, was weiß ich, über fast 800 oder so, ne?
Ja, das ist schon, das kann sich sehen lassen, Melo. Also ja, brauchst du dich hier nicht kleiner machen, als du bist. Ja, bei unserem neueren Format, was wir ja hinten raus dann auch immer machen in unseren Episoden, die Go-To-Spieler fürs Wochenende, für den kommenden Spieltag, da kann ich dich auch nicht abschütteln. Wenngleich ich da jetzt vor der Winterpause in Führung gegangen bin mit 3-2. Ich konnte nämlich das Duell Woltemade gegen Palacios für mich entscheiden. Ich habe Palacios gewählt, du Woltemade. Mhm. Und mein Palacios hat gegen Freiburg fast 200 Punkte mehr gemacht als dein Woltemade gegen St. Pauli. Mhm. Ja. Ja, du warst mutig. Du hast gedacht, komm hier, lass Simon mal einen 20-Millionen-Spieler nehmen. Mir reicht auch einer, der knapp 10 Millionen wert ist. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ja.
Ich sage immer, you get what you pay for. In diesem Fall war es genau auf den Punkt.
Ja, wäre schön, wenn das in Kickbase immer die Regel wäre, aber ja, da erleben wir speziell auch in dieser Saison häufig, dass dann so ein 7-Millionen-Spieler dreimal besser punktet als ein 25-Millionen-Spieler.
Ja. Genau.
Kannst du keinem erzählen.
Wahnsinn. Sehr schön. Ja, Recap zum letzten Spieltag brauchen wir da ja großartig nicht mehr so viel zu erzählen. Das heißt, lass uns jetzt mal auf den Schräger die nächsten Spieltage vorbereiten. Es ist englische Woche. Wir wechseln in Go To. Werbung. Hey Kickbase-Fans, hier ist Melo. Kennt ihr das Gefühl von Muskelkater nach einem intensiven Training oder nach einem Spiel? Stellt euch vor, ihr könntet euch viel schneller erholen. Mit der FitGun wird das Realität. Die FitGun bekämpft Muskelkater effektiv, beschleunigt die Regeneration und ist super einfach zu bedienen. Egal, ob für eure Beine, Rücken oder Schultern. Sie passt sich perfekt jeder Muskelgruppe an. Sichert euch jetzt 50% Rabatt mit dem Code PELI50. PELI50. Geht dafür auf fitgun.com und dominiert nicht nur hier bei Kickbase eure Liga, sondern auch euren Sport und seid immer topfit. Werbung Ende.
Go to.
So, und da haben wir ein bisschen was vorbereitet, so wie ihr es kennt. Unser Top-3-Ranking auf den nächsten Spieltag bezogen. Gleich im Lieferservice werden wir aber Spielerempfehlungen und unsere Focus-Guys eher in den Fokus rücken, wie der Name schon sagt, vor dem Hintergrund der nächsten zwei Spieltage, weil ja dann Dienstag darauf direkt auch schon wieder der übernächste Spieltag stattfinden wird, weil ja englische Woche ist. Von daher haben wir uns da auch nochmal was ganz Lustiges überlegt. Aber lass uns jetzt erstmal auf den nächsten Spieltag konzentrieren. Wir haben wieder unser Top-Ranking aufgestellt und starten wieder unten auf dem Podium, Platz 3. Freiburg zu Hause gegen Kiel.
Ja, also ich finde, also als ich das Ranking für mich selber gemacht habe,
war sehr kontrovers diesmal, ne?
Genau, war ich mir bei Platz 1 und 2 sofort sicher. Mhm. Und bei Platz 3 habe ich mich ein bisschen schwerer getan. Hab mich dann aber schlussendlich, oder wir haben uns ja dann schlussendlich auch für Freiburg entschieden. Obwohl sie halt gegen Kiel spielen, die ja vor der Winterpause furios 5-1 gegen Augsburg gewinnen konnten. Also jetzt auch offensichtlich ernst zu nehmen sind und keine Laufkundschaft mehr.
Naja, Simon, naja.
Auch für mich hat das schon noch ein bisschen was zu bedeuten. Also das war für mich so ein Hallo-Wach-Moment und die Kieler, die sind da.
Einmal Erlebnis. Schwör ich dir, die werden nie wieder in der Bundesliga 5 Tore schießen.
Ja, aber dass sie zumindest in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Natürlich jetzt nicht immer mit 5 Toren, aber
Ich sehe
sie jetzt erstmal nicht so, dass ich sage, okay, alle Teams werden über sie drüber rollen und das sind einfache 3 Punkte. Die werden da auf jeden Fall ein bisschen was entgegensetzen. So viel
Bundesliga-Bukake. Profis wissen Bescheid.
Und Freiburg war jetzt auch nicht...
Diese Ibuprofen-Knallen, Alter.
Ja, ich merke schon, Melo.
Bundesliga-Bukake. So.
Ja, Zurück zu Freiburg. Freiburg ja auch so ein bisschen schwankend unterwegs, klar, mit 24 Punkten auf Platz 10, nur 3 Punkte hinter dem dritten. Fast so spannend wie die zweite Liga, fällt mir gerade mal auf, ne? So was so die Tabellenkonstellation angeht.
Wahnsinn, was da abgeht, ey. Boah.
Aber ja, ist es in Freiburg. Und das ist, war für mich dann irgendwo auch der ausschlaggebende Punkt, warum wir, oder für uns der ausschlaggebende Punkt, warum wir uns für Freiburg entschieden haben, weil sie halt einfach ein Heimspiel haben und gegen Stuttgart zum Beispiel, die wir ja auch auf der Liste hatten, weil die halt eben ein Auswärtsspiel in Augsburg haben. Und das war halt so dieser kleine, aber entscheidende Unterschied.
Ja, halt grundsätzlich halt wenig Mismatches an diesem Spieltag, ne? Das ist halt eine Katastrophe, da ein richtig gutes Matchup zu finden, wo du ruhigen Gewissens hinterstehen kannst. Diese Rankings hier, die machen mich immer kirre bei solchen Spieltagen. Wen willst du nehmen, Alter? Hoffenheim-Wolfsburg, Alter. Heidenheim-Union. Selbst Bayern-Gladbach. Bayern, jetzt schon mal Spoiler, gar nicht erst dabei hier. Die haben sich immer oder sehr oft schwer getan. Ja? In Gladbach vor allen Dingen auch. Ne? Pauli Frankfurt, heioioi. Kommen wir gleich auf Platz 2 zu. Aber allen voran natürlich dann Dortmund-Leverkusen, ne? Um da vielleicht nochmal ganz kurz 2 Worte dazu zu erzählen. Ja? Eigentlich denken dann viele, ja, boah, die müssten ja eigentlich auf Platz 1 sein. Ja, Edgy Badge, pass mal auf, was da gleich passiert. Diskutieren wir gleich. Von meiner Seite aus bin ich voll bei dir, einfach auch aufgrund der Thematik. Es gibt einfach auch schwer andere Matches, die dann gerade so gegen Aufsteiger oder so in Anführungsstrichen schwache Kieler halbwegs gut performen würden als Freiburg zu Hause gegen Kiel. Und wer weiß, was jetzt gerade so eine, wenn auch nur kurze, aber trotzdem so eine Winterpause jetzt so in den Köpfen von Kiel gemacht hat, ja, weil ich glaube, ich bin da definitiv nicht bei dir zu sagen, dass da jetzt irgendwas bei denen passiert ist. Dass die werden jetzt nach Freiburg reisen, Alter, das ist eine Reise bis nach Jericho. Also hallo, ne? Ich glaube, das ist die größte Strecke, ne, in der Bundesliga. Die sie da in, nee, oder? München, glaube ich, noch. Oder ähnlich. Ne?
Ja, ich glaube aber Freiburg ist nochmal ein bisschen südlicher als München, oder?
Ja, kann sein, weiß ich nicht. Erdkunde 6 damals immer. Auf jeden Fall eine ordentliche Strecke, ja, die sie da hinlegen müssen. Weiß nicht, ob sie da jetzt schon Silvester losgefahren sind. Keine Ahnung. naja, auf jeden Fall würde ich auf Platz 3. Gibt es deiner Meinung nach irgendwelche Überraschungen, was Aufstellungen angeht in Freiburg? Glaube ich, haben wir jetzt gerade ja schon gesagt, mit Gregoritsch einen recht interessanten Spieler vorne drin, der gegen Kiel sicherlich mal einen Kopfball reindrücken wird. Aber ansonsten stellt sich ja eigentlich alles so auf wie immer, ne?
Ja, also ich glaube, man kann da ziemlich sicher auch von der Startelf ausgehen, die Liga Insider zum Beispiel ins Rennen schickt. Die einzig offene Position ist halt so ein bisschen diese Zehner-Position da im zentral offensiven Mittelfeld. Zuletzt durfte Höhler auf dieser Position 5-mal in Folge auch starten. Mhm. Aber du weißt ja jetzt nicht, wer sich vielleicht in der Winterpause auch so ein bisschen im Training in Fokus spielen konnte. Du hast Merlin halt dann genau, du hast Merlin Röhl, der sicherlich auch Ansprüche hegt, dann hast du Ehren Dingci, der schwer, auch immer ja, eine Alternative ist. Ja. Dann könntest du zum Beispiel Grifo oder Dorn auf die Zehnerposition ziehen und mit Dingci über außen kommen, wenn du halt ein bisschen mehr Tempo und Tiefe im Spiel haben möchtest. Ja, das ist so ein bisschen die offene Position, aber ich würde Stand jetzt am ehesten von Höhle ausgehen, weil er halt einfach in den letzten Wochen dann auch immer starten durfte. Ne?
Ja, okay, alles klar. Kiel, irgendwas Wichtiges dazu zu sagen, außer Finger weg?
Nö, eigentlich zu Kiel wenig zu sagen. Ich glaube, man kann schon auch irgendwie die Dreierkette da hinten, die Innenverteidiger, die kann man sich mal einpacken für einen schmalen Taler und aufstellen.
Wie ist dieser Neue da, dieser Zeck? Wie ist der so?
Boah, ich kann gar nichts zu dem sagen. Den kannte ich vorher tatsächlich gar nicht.
Ich dachte, der wechselt zu den Dortmundern als Zeck.
verstehe schon. Aber der ist ja direkt als Stammspieler eingeplant, wurde ja auch so kommuniziert. Ne? Der wird definitiv starten. Also wenn der jetzt irgendwie auf dem Markt verfügbar ist, dann nehmt den einfach mal mit. Da habt ihr auf jeden Fall einen Stammspieler. Und ich glaube, so als Innenverteidiger bei Kiel kannst du noch halbwegs solide punkten.
Dann, oh Simon, 4 Millionen Overpay, machst du.
Ja, ich will es gar nicht mehr. Naja.
Okay, dein Ergebnis.
Ist im Sturm finde ich vielleicht noch ganz interessant. Der weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht. Der hat sowas getroffen in den letzten Spielen.
Vor allem gegen Freiburg, ne?
Mein Tipp, 3-1 für Freiburg.
Kiel schießt ein Tor in Freiburg?
Klar. Harris.
Ganz entspannt auf 2-0, sag ich. Gut. Platz 2. Wir haben es gerade schon angekündigt. Pauli gegen Frankfurt. Und da hatten wir schon die erste Diskussion. Und ich habe gesagt, boah, Frankfurt auswärts in Hamburg, Alter. Puh. Aber du hast mir den Zahn gezogen, wenn wir mal in dem Kontext bleiben.
Ja, es ist so, ich glaube, Frankfurt hat gegen St. Pauli schon eine gewisse Basis an Rohpunkten sicher. Dadurch, dass sie einfach viel Ballbesitz haben werden, dann eher das Spiel machen. Ich glaube, da hast du dann immer eine gewisse Punktebasis gegen Aufsteiger. Aber Pauli ist defensiv sehr, sehr gut und steht sehr, sehr kompakt. Also mit 19 Gegentoren. Vor allem auch zu Hause, ne? Ja, vor allem auch zu Hause. Mit 19 Gegentoren haben sie, glaube ich, die viert oder fünf wenigsten der Liga. Also defensiv ist das wirklich sehr, sehr gut. Stand jetzt gehe ich, also dadurch gehe ich auch nicht davon aus, dass Frankfurt sie da wegschießen wird mit 3-4 Toren Abstand, sondern ich glaube, das wird halt ein knappes Ergebnis. Aber offensiv ist Pauli halt sehr, sehr schwach, die schwächste Offensive der Liga. Von daher wird es wahrscheinlich eher so ein Zählspiel mit vielen Rohpunkten für Frankfurt, weil halt wenig Offensivaktionen wahrscheinlich dabei rauskommen werden.
Hundertprozentig. Das wird so berechenbar, dieses Spiel der Frankfurter in Hamburg. Schwör ich dir, nackt auf die Hand. Ehrlich. Die werden sich da auf Mamouchov, Ekitike festlegen. Die beiden werden keine 100 Punkte machen. Ich schwör's dir. Die werden keine 100 Punkte machen. Und dann, wen hast du da hinten? Skiri, Knauf, Götze, Larsson. Ja.
Ja, das sind jetzt alles nicht so die riesen Punktemaschinen, da hast du schon recht. Aber ich glaube, dass man sich auf den Theat verlassen kann. Man kann sich auf den Christensen, auf den Koch kann man sich verlassen. Das sind auf jeden Fall so Stützen, die gegen Pauli punkten werden. Da bin ich mir sicher. Und dann hast du natürlich vorne mit Mamouche und Ekitike auch zwei, die den Unterschied ausmachen können. Und ich gehe auch davon aus, dass sie es werden gegen St. Pauli. Also ich glaube, das sind schon dann auch die beiden Fixposten, die das Ding dann auch ziehen werden.
Hast du irgendwas zu Tuta gehört? Ich habe irgendwie noch nichts auf dem Schirm. Ist der wieder fit?
Nee, ist wohl noch angeschlagen. Steht auch noch nicht ganz fest, ob es reichen wird für das Spiel jetzt am Wochenende. Muss man noch abwarten.
PK abwarten, ne?
Genau, aber da kommen sicherlich noch Informationen.
Ja, ja.
Es wird ein knapper Sieg für Frankfurt, sage ich.
Ich sag sogar ein Unentschieden, sage ich.
Okay, ich sag,
du sagst wahrscheinlich so 2-1.
Nee, 1-0.
1-0? Okay. Ja. Mhm. Okay. Ich sag 0-0. So ein ganz ekliges.
Kann durchaus sein. Ich meine, Frankfurt
was passieren wird?
Vor der Winterpause auch nicht überragend gespielt. Ich glaube, die haben die letzten drei Bundesligaspiele nicht gewonnen.
Und was passieren wird? Frankfurt wird 5-0 gewinnen, pass auf. Nein, wird natürlich nicht passieren. Das wird 0-0.
Ist Fußball,
ich lasse mich schon wieder hier hin verleiten zu irgendwelchen. Naja, okay. Aber
besonders
wir müssen
du,
sie ja,
Melo, du bist eigentlich immer der mit Toren nur so um sich wirft.
Ja, ja, aber nicht bei diesem Matchup. Also ihr merkt, ne, da waren wir schon sehr kontrovers in der Diskussion, auch in der Vorbereitung hier auf dem Podcast. Aber warum auf Platz 2? Du hast es auch schon richtig gesagt, das Stichwort ist einfach der Ballbesitz Frankfurt. Ne? Das heißt, da wird es schon gute Punktepotenziale geben bei bestimmten Spielern, aber auch in der Defensive solche Granaten da hinten drin, so Punkte, Rohpunkte-Maschinen wie Theater und Co., wenn ihr die habt, auf jeden Fall aufstellen. Platz 1, Jung. Haben wir die jemals auf Platz 1 in unseren Rankings gehabt?
Nee, irgendwie nicht, ne? Also, wir haben Mainz 05 jetzt für den kommenden Spieltag auf Platz 1 gesetzt, weil sie zu Hause gegen den VfL Bochum spielen. Und wir haben vor der Saison, haben wir sie als Überraschungsteam der Saison deklariert und ja, das bestätigen sie bis dato. Ich meine, Platz 5 jetzt zur Winterpause mit überragenden 25 Punkten. Stehen sie auf jeden Fall da, wo wir sie auch vermutet haben. Vielleicht sogar ein bisschen höher noch.
Wahnsinn.
Aber es erstaunt einen irgendwie, wie die da hingekommen sind. Das kam so aus dem Nichts, ne? Irgendwie so dann Pünktchen für Pünktchen haben die sich da hochgearbeitet und man hatte die irgendwie gar nicht so richtig auf dem Zettel und auf einmal stehen sie zur Winterpause auf Platz 5 der Fußball-Bundesliga. Mhm. Verrückt.
Und es geht ja so weiter. Du siehst es ja jetzt, ne? Gegen Bochum.
Ja, ja, genau. Und jetzt kommt halt ein wirklich schmackhaftes Matchup für die Mainzer gegen VfL Bochum, auch wenn Bochum vor der Winterpause gegen Heidenheim gewinnen konnte. Aber trotzdem sage ich, in Mainz ist Mainz einfach von der Qualität her so viel besser besetzt und auch zu Hause wirklich stark, dass ich sage, dass Bochum da nichts entgegenzusetzen hat und dass Mainz das Spiel ziehen wird. Also klar, du musst die Ausfälle von Burkhardt kompensieren und von Amiri, der rot gesperrt fehlen wird. Das sind natürlich zwei der mit wichtigsten Eckpfeiler im Mainzer Team, aber die sind so gefestigt und die Spieler, die für die beiden reinkommen, die werden auch richtig gut performen. Und selbst wenn dann ein anderer vorangeht, ein Lee oder ein Cassie, die wachsen dann auch in solchen Spielen über sich hinaus und werden auf einmal da zum Leader. Mainz wird das machen.
Ja, hundertprozentig. Und so ein Amendo Sieb, ey, für eine Challenge, Granate, wirklich, ey, den stelle ich auf jeden Fall auf. Komm wieder in die Top 5, pass auf.
Ja, übrigens, hat beim letzten
du weißt, mit wem ich in den Top 5, ja, du weißt, mit wem ich in die Top 5 gekommen bin. Ich habe dir gesagt, ich stelle die Bochumer auf.
Ja, hast du gemacht. Und
Broschinski, zack, Türchen. Aber auf mich hört ja niemand. Insbesondere du nicht, Simon.
Ja, auf Sieb nehme ich, den Tipp nehme ich an. Ich hoffe, viele andere da draußen auch. Ich glaube, das kann aufgehen.
Sehr gut. Ist aber auch sehr obvious, ne? Gut, Bochum. Lass uns nochmal eben über den Absteiger sprechen hier.
Legst du dich da fest, Melo?
Ja, also, was soll da noch in Anführungsstrichen schiefgehen?
Naja, der Glaube ist zurück. Also ich glaube, also man hätte den Laden abschließen können, hätten sie gegen Heidenheim nicht gewonnen. Mhm. Aber jetzt sind es nur 4 Punkte auf dem Relegationsplatz. Mhm. Ist für mich nicht unmöglich. Und ich schließe erst mit Bochum ab, wenn sie halt wirklich dann auch fest in der zweiten Liga stehen. Das hat mir die Relegation letztes Jahr gezeigt oder gelehrt.
Ich kriege gerade Gänsehaut hier. Ich zeig's in die Kamera. Weißt du warum? Ich bin ja Fußballromantiker pur, ne? Pass auf, Szenario par excellence. Bochum-Relegation gegen Schalke.
Okay, wie hole ich dich jetzt von deinem hohen Ross runter?
Ei, ei. Bochum, ich drücke euch alles, was ich habe. Ehrlich, macht das. Zieht das Ding bis in die Relegation. Ihr schafft das.
Aber wenn es dann in der Relegation wirklich zu diesem Matchup kommt, dann...
Ja, was kriege ich da von dir?
Ja, einen grün-weißen Werder-Schal. Weil wir dann in der Champions League sind.
Genau.
Okay, genug geträumt.
So, genug geträumt, genau. Lass uns nochmal eben über die Bochumer sprechen. Hoffmann, Broschinski, die beiden vorne drin, die armen Jungs. Sissoko haben wir gerade schon gesprochen. Mr. Overpay himself.
Also die interessantesten bei Bochum sind für mich Wittek, Bernardo, Bero und Sissoko.
Ja, ja.
Das sind so die 4, wo ich sage, pack die mal ein, die kann man machen. Genau. Vielleicht noch ein Passlag. Ja, man kann auch immer mal wieder so einen Assist machen.
Ja, schon. Schnell ist er, aber der wird da keinen. Auf wen denn? Also, die haben Jungs da vorne drin. Gegen Jens, der auch wieder da ist. Also, keine Schnitte. Die werden kein Tor schießen.
Ich war auch bei 2-0. Ja, 2-0.
Hm. 2-0, ich sag 3-0.
Okay.
Lee, Amendo Sieb und nochmal Lee.
Oder Nebel. Paul Nebel ist auch richtig gut.
Ja, ich weiß, aber der macht 2 Assists. Ja. Melo malt sich die Welt, wie sie ihm gefällt. So, schnell weg hier. Diese Kategorie macht mich immer fertig, ey. Los, ab geht's in den Lieferservice, Junge.
Lieferservice.
Und die ist immer spannend hier. Lieferservice, das mag ich. Wirklich. Da gibt es dann immer viel, viel Name-Dropping und na, so ein bisschen Diskussion, bisschen Necken. Da habe ich immer Spaß.
Spielerduelle, alles.
Genau.
Ich hab 2 Spielerduelle dir mitgebracht.
Ja, her damit. Hau ich dir um die Ohren.
Das erste Spielerduell, also das ist, die spielen gegeneinander. Also es bringt nochmal richtig schön Würze. Okay. Patrick Schick gegen Jamie Gittens.
Oh, Jamie Gittens, ganz klar. Warum werden wir gleich hören? Heimspiel Dortmund. Und Schick ist Schick. Schick versaut mir immer meine Hot Takes. Deswegen aus Prinzip.
Macht er am Ende wieder 3 Tore oder so.
Wirklich, ist echt so. Nein, der wird zu Hause, Flutlicht, nach einer Winterpause, Dortmund, das Ding, dieser Hexenkessel, der wird so brennen. Ich schwör's dir, das ist kein Selbstläufer da für die Leverkusen. Das wird so ein geiles Spiel. Es wird Tempo, Fußball bis zum geht nicht mehr. Die Außen, die werden so viel zu tun haben, die werden so viele Vorlagen reinbringen, die werden so viele inverse Läufe haben und da wird einfach so ein Gittens deutlich mehr Spielanteile haben als so ein Schick, der in der Hoffnung, dass da irgendwas auf ihn zukommt und der einen Kopf hinhält oder Füße hinhält und mal ein Türchen macht. Da ist das Potenzial, die Upside eher bei Gittens, sag ich, als bei Schick.
Sehe ich auch so. Ich finde, das ist so ein Spielerduell, wo sich wahrscheinlich 90% der Manager für Gittens entscheiden würden, weil die dann so sagen, ja, gelbe Wand, Flutlicht spielen in Dortmund, so, egal wer da kommt, ist Dortmund ist da irgendwie die Nummer. Und am Ende ist aber auch keiner verwundert, wenn Schick besser punktet. Also weißt du, was ich meine? Das ist so, so man würde mit Gittens gehen, aber wenn es Schick macht am Ende, dann denkt man sich so, ja gut, genau. war schon auch realistisch.
Ja, genau.
So irgendwie so, genau.
Das also ist kein glasklares Ding, sage ich ja, ne? Weil wenn Schick da wieder eine Explosion hinlegt, dann edgy-badge, guck mal in die Röhre. Also enge Kiste, aber leichte Vorteile, ganz klar, wegen Heimspiel und gelber Wand und Flutlicht und einfach geile Position da auf den Außen. Frimpong, eh keine Chance. Der ist ja Schatten seiner selbst, ja, seit Beginn dieser Saison. Also von daher, den kennst du auch nicht mehr wieder. Da wird ein Gittens Spaß kriegen. Am Freitag. Und ich auch.
Ja, wer weiß. Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, ja doch, in der Creator-Liga habe ich zwei Leverkusener, wovon aber wahrscheinlich nur einer spielen wird. Und in meiner Main-Liga habe ich Granit Xhaka, aber der jetzt auch irgendwie angeschlagen, habe ich gelesen. Aber kein Dortmunder.
Was glaubst du? Wird Dortmund gewinnen? Wird es nur entschieden? Leverkusen gewinnen?
Ich sag unentschieden.
Was ist dein Tipp?
Ich sag, es wird ein 2-2.
Ja?
Mhm.
So ein torreiches 2-2?
Ja.
Ich sag, es wird einen Sieger geben. Und ich glaube sogar, dass es Dortmund wird.
Das wäre auf jeden Fall ein Statement. So nach der Winterpause so in die Rückrunde starten.
Ja.
Ja, ich glaube irgendwie an Leverkusen. Die waren so jetzt im Flow. Ich glaube, selbst wenn sie dominiert werden von Dortmund und wenn es eher danach aussieht, als würde Dortmund gewinnen, ich glaube, dass die irgendwie so ein Unentschieden dreckig mitnehmen.
Ja, okay.
Zweites Spielerduell noch, Medo.
Gerne.
Gregoritsch gegen Kiel oder Sieb gegen Bochum?
Boah, du bist so ein Ratte.
Als hätte ich es geahnt. Ja. Weißt du, vor der Episode die Spielerduelle rausgesucht und genau über die beiden Spieler habe ich gesprochen.
Boah, das ist auch so ein 50-50-Ding, wobei ich die reifere Spielanlage ganz klar bei Gregoritsch sehe, ne? Und der ist einfach eine richtig verdorbene Sau gegen solche Gegner da vorne drin. Er hält da zweimal seine Birne hin und dann hast du da zwei Putzen drin. Und er ist auch immer gut für eine Vorlage, ne? Kann ja auch mal sein. Lässt irgendwie mal so ein Ding abprallen oder so, ne? So ein Abklatscher und dann schiebt da, keine Ahnung, Doan das Ding irgendwie rein ins lange Eck oder so. Irgendwas passiert da. Ziemlich sicher Gregoritsch.
Ja, würde ich mich auch für Gregoritsch entscheiden. Bringt einfach so von der Statur her, von der Spielweise her, ein bisschen mehr ganz mit, klar. was irgendwie erfolgsversprechend ist als Sieb. Klar, der ist einer, der ist dribbelstark, der ist schnell, der kann ins Kombinationsspiel eingebunden werden, aber wenn du halt dann mit zwei, drei Mitspielern kombinierst, dann es ist halt nicht immer klar, ob du dann derjenige bist, der den Torschuss kriegt.
Genau.
Und bei Gregoritsch, der wird gesucht, allen voran von Grifo mit den Flanken und Standards und da kann er mit seiner Kopfballstärke auf jeden Fall punkten.
Ja, sind wir uns auch einig. Sind wir uns denn bei den Kaufempfehlungen auch einig? Denn da haben wir so 2, 3, 4, 5 Namen im Kopf. Die würden wir euch auch gerne hinsichtlich nächsten und übernächsten Spieltag ans Herz legen. Ja, das wollen wir natürlich jetzt auch noch berücksichtigen, die englische Woche. Das machen wir auch gleich bei dem Fokus-Spieler bei unserem nächsten Duell. Mal sehen, hoffentlich kann ich ausgleichen. Ich habe aber ein gutes Gefühl. Von daher, was haben wir an Kaufempfehlungen?
Ja, ich bin ja irgendwie so ein typischer Kickbase-Manager, der sich wieder an so einen ganz klitzekleinen Strohhalm klammert. Und das ist der Trainerwechsel bei Union Berlin. Ich komme nicht drum herum, irgendwie in diesem Trainerwechsel etwas zu sehen. Und die Matchups, die lassen es irgendwie auch zu, dass ich daran glaube. Du hast halt jetzt Heidenheim am Wochenende, aber dann hast du unter der Woche ein Heimspiel gegen den FC Augsburg. dann das erste Heimspiel von Steffen Baumgart an der Alten Försterei. Und irgendwie sehe ich da einen Dreier für Union. Und würde da wahrscheinlich jetzt auch auf meinen Transfermärkten aktiv werden, wenn ich da Unioner sehe, mit Blick eben auf diese englische Woche und mir zum Beispiel so einen Tom Rothe einpacken, einen Kevin Vogt, einen Danilo Döki vielleicht, einen Laszlo Benes. Kann ich mir vorstellen, dass das so ein Spieler ist, auf den Baumgart abfährt. Hollerbach. Ist vielleicht auch interessant, ist auch so ein quirliger Spieler, der vielleicht auch ganz gut passt zu dem baumgartschen Fußball. Ja, klar, weißt, also wir müssen jetzt erstmal das Spiel auch am Wochenende abwarten, um so ein paar Schlüsse daraus zu ziehen. Aber ich glaube, es gibt halt wirklich so 2-3 Spieler, auf die man sich verlassen kann, auch wenn man noch keine Aufstellung gesehen hat. Und das sind eben Rothe, Hollerbach in meinen Augen und so ein Vogt.
Ey, ich musste so lachen, ne? Man sieht bei Liga Insider einfach in der privaten WhatsApp-Gruppe, also in der privaten Liga-WhatsApp-Gruppe hat einer dann irgendwann im Laufe der Woche, viele Grüße gehen raus an Dexas Ligenwelt, das ist meine private Liga, hat einer einen Screenshot von Liga Insider reingeschickt, da war das Unioner Team abgebildet und an jeder fucking Position ein Pfeil, ja, nach rechts. Und schrieb dazu, Trainereffekt. Bringt es einfach auf den Punkt, was du gerade gesagt hast, ne? Du kannst es einfach gar nicht predikten. Was passiert denn da jetzt? Und es wird jetzt auch übernächsten Spieltag definitiv dann nicht klar sein, wer da auch wieder in der Startelf stehen wird, denn der wird sich ja jetzt erstmal ein Stück weit ausprobieren müssen, ne? Was hat jetzt geklappt? Kann nicht unbedingt heißen, dass es dann auch beim übernächsten Mal auch wieder klappt. Von daher ist es super schwer, aber nichtsdestotrotz, die Spieler sind alle so unglaublich lukrativ im Moment, weil sie A, steigen und B, einfach noch kein Value haben, ja. Das heißt, du kannst nur Upside mitnehmen. Und von daher machst du auch gar nichts falsch mit, wenn du da jetzt nicht zu viel an Overpay reinballerst, ne?
Ja, genau. Ja, du hast das Treffende auf den Punkt gebracht. Genau so kann ich mir, oder habe ich mir das auch vorgestellt, ja.
Ja. Schade nur, wenn du halt mit Begrenzung spielst, ne?
Das stimmt.
Naja, suchst du halt die Besten raus. Sehr schön. Ich habe noch einen ganz wichtigen Mann hinsichtlich nächsten und übernächsten Spieltag. Wir waren bei Dortmund. Pep Reina, du hast ihn auch in deinen höchsten Tönen in der letzten Episode ja gelobt. Daraufhin habe ich ihn mir erstmal geholt.
Sehr gut
konnte
gemacht.
Ich konnte nicht anders. Ich habe ihn mir in der Rückrundenliga, ne? Das ist quasi diese Liga, die jetzt Weihnachten da gestartet ist, habe ich ihn mir direkt gesnackt. Er fällt momentan wie irre, steht aber als Startelf-Kandidat mit drin gegen Leverkusen. Und lass ihn da wirklich mal starten und lass ihn da gegen Leverkusen performen. Danach geht's für die Dortmunder, wo geht's hin? Ich glaube nach Kiel, ne? Oder? Ja, doch.
Für Dortmund,
ja. Ja, genau. Kiel. Und lass ihn da dann auch nochmal schön zaubern. Also ich glaube, da haben wir einen ganz aussichtsreichen Kandidaten, der jetzt zwei im Moment sehr, sehr stark sinkt, aber dafür ein gutes Potenzial hat, sollte er wirklich gegen Leverkusen gut performen, idealerweise sogar steigen, da nochmal ordentlich Marktwertgewinne mitzunehmen. Der kostet unter 6 Millionen im Moment. Den kriegst du gut weggesnackt.
Ja, absolut. Also haben wir ja auch in einer der letzten Episoden angesprochen, als Spieler unterm Radar, der halt wirklich in der Rückrunde jetzt auch auf sich aufmerksam machen kann und vielleicht dann auch wirklich zur ernsthaften Kickbase-Alternative aufsteigen kann. Ja, ja. Und warum jetzt nicht einpacken und dann gegen Kiel auf jeden Fall aufstellen und vielleicht auch gegen Leverkusen, wenn man da irgendwie ein gutes Bauchgefühl hat. Man kann ja die Aufstellung, die offizielle, auch ab 19.30 Uhr am Freitagabend einsehen. Das ist dann auch immer ein großer Vorteil.
Genau.
Ja, Renner finde ich auch super, super spannend. Ich hatte mir jetzt gerade noch Bremen unter der Woche gegen Heidenheim. Finde ich auch noch ganz interessant. Heimspiel im Weserstadion, Flutlichtspiel. Da ist Bremen eigentlich auch immer ganz gut gewesen in den letzten Jahren. Derrick Köhn ist gesetzt. Vielleicht ein Marco Grüll ist nicht allzu teuer, der sollte starten. Und dann die üblichen Verdächtigen. Also bei Bremen weiß man ja immer, was man bekommt. Ole Werner schickt nahezu immer die gleiche Startelf ins Rennen. Auch die Verteidiger Friedl, Stark, Jung, finde ich alle super interessant. Speziell dann mit Blick auf dieses Matchup.
Sehr gut. Und dann in der Woche auch Pauli in Bochum. Das wird auch ein geiles, richtig geiles Spiel.
Ja, es wird auf jeden Fall ein hitziges Spiel. Da wird es heiß hergehen, glaube ich. Auch speziell so, was so die kämpferische Komponente angeht. Ich glaube, es wird so ein hartes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Ich weiß nicht, ob es dann so fußballerisch unbedingt so attraktiv wird. Klar, St. Pauli wird da den fußballerischen Ansatz weiterhin verfolgen, aber ich glaube, Bochum ist auch sehr, sehr gut da drin, diese Ansätze immer wieder zu zerstören und zunichte zu machen mit vielen Fouls und körperlicher Härte und vielen langen Bällen. Also die zeigen ja dann auch so ein bisschen diesen Anti-Fußball gegen Teams, die mit dem Ball was anfangen wollen.
So ein geiles Irvine-Spiel, ne? So wie in Bochum.
Das ist ein geiles Irvine-Spiel. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass so ein Gilavugi, ein Noah Weißhaupt, der jetzt...
Afolayan genauso, ne? Vollspeed da.
Afolayan genauso, diese rein. Dribbler, diese flinken Spieler, die können gegen Bochum immer ganz gut aussehen. Die kann man mal auf dem Zettel haben. Die Innenverteidigung sowieso. Nemeth, Smeed, Wahl, Metz, das sind alles interessante Spieler. Klar können nur drei von den vier spielen, aber vielleicht jetzt einfach mal irgendwie alles einpacken, was da so rumläuft und dann gucken. Ja.
Sehr schön. Kommen wir mal zu unseren Fokusspielern hier. Kriege ich noch den Ausgleich hin oder ziehst du von dannen? Steht momentan 3-2, ganz knapp für dich. Und ja, willst du deinen Spieler erst nennen? Soll ich meinen? Ich liege hinten, ich darf anfangen, okay?
Sehr gerne.
Ich habe schon den Lobeshymnen als Schalker eigentlich normal, ja, in so einer Episode so oft über Dortmund zu sprechen, aber es ist einfach irgendwie, weiß ich nicht, hat sich das jetzt heute so ergeben, by accident, ja, aber by accident definitiv nicht. Mein Fokus-Spieler of the Weeks, ja, der nächsten zwei Spieltage, Jamie Gittens, ganz klar, für unter 26 Millionen, ich habe gerade schon erklärt, warum ich ihn gerade gegen Leverkusen auf den Platz bringen würde und dann, Alter, erst recht gegen Kiel. Und wenn sie auf dem Mond gegen Kiel spielen, das ist scheißegal. Gittens wird da sowas von rasieren. Der wird da auch eine MVP-Performance hinlegen. Habe ich irgendwas im Blut? Tor, Vorlage, irgendwie plus 250 aufwärts, ist gegen Kiel drin. Und lass ihn mal gegen Leverkusen auch ganz gut und ordentlich performen. Also eine 100 plus sehe ich da ganz klar bei ihm auf der Außen. Und dann hast du für unter 26 Millionen irgendwie in den nächsten zwei Spieltagen 340, 350 plus Punkte Performance bei einem Gittens.
Das ist so lustig. Ich habe nämlich den gleichen Ansatz gewählt.
Echt?
Ja, ich hab mich aber glücklicherweise nicht auch für Jamie Gittens entschieden.
Ja, das wäre schwierig, glaube ich.
Sonst würden wir jetzt hier stehen und das Duell wäre hinfällig gewesen. Aber ich habe mich auch für Dortmund entschieden.
Echt?
Also wir haben ja vorab das Budget so ein bisschen abgesprochen.
Genau.
Das heißt, es ging ins gleiche Regal auf jeden Fall. Ja. Aber lustigerweise habe ich mich auch halt für Dortmund entschieden. Und zwar Jule
Brandt. Lass mich gerade, wollte ich gerade sagen. Ja. Alles gut.
Genau, für Jule Brandt habe ich mich entschieden.
Ich hätte Jan
Kutow. Ich halt auch denke, okay, er spielt gegen sein ehemaliges Team aus Leverkusen, Heimspiel, Freitagabend, Restart der Bundesliga nach der Winterpause. Da wird er einfach gut drauf sein. Also ich fand den auch vor der Winterpause im Spiel gegen Wolfsburg, fand ich ihn richtig stark. Und ich hoffe, dass er da anknüpfen kann. Und ich traue ihm halt gegen Leverkusen auch auf jeden Fall einen grünen Balken zu. Und ich glaube aber, dass er dann unter der Woche gegen Kiel nochmal punktetechnisch einen drauflegen kann und vielleicht sogar eine MVP-Performance hinlegt. Und in Summe glaube ich, dass die beiden Spiele so um die 400 Punkte bringen können. Ich gehe da wirklich sehr, sehr hoch auch ran, was die Punktzahl angeht.
Okay.
Pass auf, ich habe eine Idee. Ich bin da irgendwie richtig in denen.
Ja. Also entweder kannst du mich jetzt richtig, oder ich ziehe sogar noch an dir vorbei. Ich habe nämlich eine Idee. Sollen wir das so machen, dass beide Spieltage zusammengezählt werden und dann ein Punkt nur vergeben wird? Oder sollen wir jeden einzelnen Spieltag, also quasi die nächsten zwei Spieltage, also zwei Punkte dann vergeben? Also die Performance nochmal einzeln bewerten. Aber immer den gleichen Spieler, die nächsten zwei Spieltage.
Gute Frage, Melo. Such dir aus. Wie ist die
Also entweder du kannst jetzt dann auf 5-2 wegziehen, ja, oder es gibt halt 4-3 von mir. Das macht dann nochmal so ein bisschen Würze, bringt das dann nochmal rein. Gut, dass du einen aus dem gleichen Team gewählt hast. Finde ich sehr, sehr gut. Es passt jetzt perfekt. Ich würde mal sagen, lass uns das so machen, dass wir zwei Punkte zu vergeben haben. Also die beiden Spieltage einzeln zählen. Ne?
Ja,
aber die Spieler nicht wechseln.
Hätte ich mich jetzt auch für entschieden, weil dann kann ich halt wirklich einen Step machen und wenn du halt die zwei Punkte machst, dann bist du einen vor. Das kann ich noch verkraften.
Ja. Boah, wehe, der gewinnt beide Spieltage, dieser Brandt, ey. Das ist jetzt brandgefährlich hier.
Ja, stell dich mal drauf ein.
Sehr schön. Und ihr Leute, stellt euch drauf ein. Uns gibt's jetzt nach wie vor und gewöhnt euch dran. Jede Woche, immer mittwochs auf die Ohren. Eine Episode schulden wir euch noch, falls es jemandem aufgefallen ist. Wir haben noch ein offenes Mittelfeld-Ranking, ja, was wir ein Konsens-Ranking, was wir in einer Dreier-Konstellation mit festhalten. André Albers kommt wieder zu Besuch. Viele Grüße gehen raus, André, an dich. Es hat jetzt leider organisatorisch am heutigen Abend nicht geklappt. Wir werden die Episode aber im Laufe der Woche nochmal nachziehen und dann am Wochenende oder zwischen den beiden Spieltagen der englischen Woche dann nochmal bringen, sodass ihr da auch nochmal ein geiles Konsens-Ranking, das du schon erarbeitet hast. Wir haben ja unsere Rankings schon alle abgegeben. Werden wir dann diskutieren mit André Albers vom Sportbild, vom Phrasenmäher-Podcast, ja, vom Stammplatz-Podcast. Also wer ihn nicht kennt, der liebt kein Kickbase, der liebt kein Fußball. Punkt. So, und er war ja schon einmal in unserer Episode und dem hat das so gut gefallen, dass er sich gerne dazu bereit erklärt hat, mit so zwei Dullis wie uns hier nochmal so einen kleinen Podcast zu machen. Von daher, wir freuen uns auch in diese Richtung, euch das da auch gerne nochmal jetzt hier zu announcen. Die normalen Folgen jetzt ganz normal. Tagesgeschäft geht wieder los, ja. Immer mittwochs auf Ohren, ihr Lieben. Ich freue mich richtig auf euch. Ich freue mich auch, dass ihr uns da jetzt auch mit euren Sprachnachrichten immer wieder beehrt, ja, in Zukunft. Das wird ein geiles Format, da freue ich mich drauf. Und jetzt freue ich mich erstmal auf Tore.
Ich freue mich auch auf all das, worauf du dich freust, Melo. Ich kann es kaum erwarten, wenn wir dann mit André die Episode aufnehmen. Ich saß da wirklich lang dran und habe dieses Konsens-Ranking erstellt. Aber ich glaube, wenn wir dann auch mit André in die Diskussion gehen, es wird der Hammer. Es wird der Hammer.
Moin, liebe Punktenlieferanten-Community. Moin, Melo. Moin, Simon. Hier ist Tore, 13 Jahre alt, aus Stuttgart. Ja, ich habe den letzten Spieltag gewonnen, überraschenderweise. Und bin natürlich sehr stolz und glücklich darüber. Danke schon mal an das 3-Monats-Member-Abo. Das gefällt mir natürlich sehr. Und mit Spielern wie Kimmich, Schick, Palacios, Duck und so weiter lief es einfach richtig gut. Dann grüße noch mal die private Liga. Da läuft es auch ganz gut. Da bin ich aktuell Dritter. Und ja, ich bin zu 8 in der Liga. Alex ist Erster mit Abstand. Der hat 220 Millionen Transfer-Budget schon gewinnt, schon aufzuweisen. Also richtig stark. Und Letzter ist wie fast immer Marci, der einfach nicht aktiv genug ist. Und sonst noch vielen Dank an Melo und Simon natürlich für das tolle Kick bis Jahr 2024. Letzte Saison konnte ich gewinnen, dank eurer Hilfe noch diese Saison. Ihr läuft echt mega, also vielen Dank an euch für die tolle Unterstützung und eure tollen Takes und macht weiter so. Und ja, sonst wünsche ich euch allen noch ein gutes 2025 und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao!
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.